Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Unter Mikrofon ist Kate Malaika. Hallo zum Kulturnachmittag im Deutschlandfunk mit Themen aus Bildung, Popkultur und Medien. Und mit Bildung geht's los. Da beschäftigt viele ja gerade die Frage, wie Prüfungen in Corona-Zeiten eigentlich funktionieren können. Etwa in Nordrhein-Westfalen, wo heute das Abitur gestartet ist. Aus Niedersachsen dagegen kommt nun von einem Bündnis die Forderung, alle Prüfungen an allgemeinbildenden Schulen außer dem Abitur zu streichen. Dazu hören wir gleich mehr und schauen auch, wie man anderswo in Tunesien zum Beispiel gerade Schule gestaltet. Und wir sprechen mit einem Schüler, der ein Buch über die geheimen Tricks der Einser-Abiturienten geschrieben hat. Mit 3 Wochen Verspätung starten in Nordrhein-Westfalen die Abiturklausuren. Knapp 90.000 Schülerinnen und Schüler hoffen nach den letzten Wochen natürlich nur das Beste für ihren Abschluss, denn ein guter Abi-Durchschnitt ist vielen wichtig. Umso interessanter ist es herauszufinden, wie man eigentlich ein Spitzenabi von 1,0 schaffen kann, solche Spitzennoten erreicht. Auf diese Frage gibt seit heute ein Buch Antworten, das Tim Niesner geschrieben hat, ein 18-jähriger Schüler aus Hahn in Nordrhein-Westfalen. Er hat bundesweit viele Einser-Abiturienten angeschrieben und befragt und sie gefragt, wie sie es eben erreicht haben. Das klingt, hallo Herr Niesner, erstmal nach einer interessanten Recherchearbeit.
Es hat mich ja auch interessiert, als ich dann angefangen habe, diese super Tipps von den 1,0er-Schülern herauszufinden. Auch wenn das natürlich mit viel Arbeit zusammenhängt, da wirklich 100 1,0er-Schüler erstmal den Kontakt aufzubauen und dann zu interviewen.
Gut, das sind ja manchmal auch Geheimtipps oder so. Haben die denn eigentlich dann alle auf ihre Frage offen geantwortet? Also war da einfach Redebedarf, mal zu sagen, wie man es geschafft hat?
Ja, eigentlich schon, weil sie haben jetzt die Abi geschafft, also da müssen ja nichts mehr wirklich verstecken. Also bei denen ist ja da die Schule dann abgeschlossen. Ich glaube, die meisten hat es wirklich gefreut, einfach mal ihre Tipps zu teilen und auch anderen Schülern damit dann zu helfen.
Was haben Sie denn herausgefunden? Waren das alles Hochbegabte, die den ganzen Tag nur lernen und keine Freunde oder Hobbys haben?
Nee, absolut nicht. Also 90% der 1,0er-Schüler, die ich interviewt habe, das waren einfach ja normale Jugendliche, wie man sie auf der Straße sieht. Also die haben auch sehr viel in der Freizeit gemacht, viel politisch aktiv, Sport. Und die haben es halt eher geschafft durch ihre Tipps und Tricks, anstatt durch ihre Intelligenz. Es gab auch 10%, die dann halt super intelligent waren, aber die hatten halt auch nicht viele Tricks zu sagen, weil sie es halt einfach durch ihre Intelligenz geschafft haben.
Jetzt interessieren uns natürlich diese Tricks. Was sind denn so die wichtigsten?
Also das, was halt rauskam, was halt wirklich das Allerwichtigste ist und halt auch Schülern hilft, die von schlecht zu gut werden wollen, aber auch von gut zu sehr gut. Also diese Tipps helfen eigentlich jedem Schüler, ist halt die mündliche Mitarbeit. Weil da ist halt herausgekommen, dass wenn man mündlich mitmacht in der Schule, dann hat man ja in den meisten Fällen, denken die meisten, dann hat man ja schon diese 50%, dieser mündliche Teil in der Note. Aber die 1,0er-Schüler haben gesagt, da man in der Schule, wenn man gut mitmacht, gut aufpasst, dass man da schon automatisch 80% bis sogar 100% des Stoffes aufnimmt. Und dadurch kann man halt auch einfach dann nach der Schule, wenn der Gong war, einfach auch chillen, mit seinen Freunden sich treffen, irgendwelche Computerspiele spielen, am Wochenende feiern gehen, da man dann schon in der mündlichen Mitarbeit gepunktet hat und auch schon für die nächste Klausur das Wissen, was man davor braucht, gelernt hat oder das meiste davon.
Okay, mündliche Mitarbeit ist das A und O, kann man sagen. Ja. Aber natürlich muss man ja auch lernen zu lernen. Also ohne, jetzt sage ich mal, ein tägliches Lernpensum geht es ja sicher nicht.
Ja, es kommt drauf an. Also natürlich, wenn man in der Schule ist, muss man lernen. Aber es kommt halt wirklich eher auf die Ziele an. Wenn man wirklich dann so ein 1,0er-Abitur oder 1,1er Richtung Medizin-Abi machen möchte, dann muss man natürlich, das sagen auch die 1,0er-Schüler, da sollte man pro Tag ungefähr eine Stunde lernen oder nochmal sich angucken, was man im Unterricht gemacht hat, sozusagen auffrischen, damit halt wirklich dieses Wissen immer präsent da ist, damit man sich gut mündlich beteiligen kann und dann auch bei der Klausur immer die Punkte sammelt. Aber wenn das halt nicht das Ziel ist, wenn man einfach das Ziel hat, einfach normal durchschnittlich gut zu sein und viel Freizeit zu haben, da kann diese mündliche Mitarbeit, dieser Fokus auf die mündliche Mitarbeit schon genug sein.
Ja, allerdings muss man natürlich dann vielleicht auch so ein bisschen mal raus aus, na, wie soll ich das mal sagen, Komfortzone. Also man muss selber so den Po ein bisschen hochkriegen, ne? Und aber vielleicht auch bei den Lehrern aus bestimmten Schubladen kommen.
Ja, natürlich. Also Schubladen sind halt in der Schule ein großes Problem. Das sagen auch die 1,0er-Schüler. Aber die haben eher gesagt, dass das auch ein Vorteil sein kann. Weil sie waren meistens jetzt am Ende in der ganz obersten Schublade sozusagen. Und sie haben einfach empfohlen, wenn man unten in der Schublade ist und man jetzt nicht die beste Beziehung zum Lehrer hat, dass man dann einfach allererst so ein klärendes Gespräch sucht, wenn halt wirklich irgendwas vorgefallen ist, was halt diese Beziehung zwischen dem Lehrer sozusagen verstört hat. Aber sonst ist eigentlich der beste Trick auch einfach, sich mehr anzustrengen in der mündlichen Mitarbeit, weil der Lehrer freut sich halt auch, wenn man zeigt, dass man besser werden möchte, und dann geht dieses böse Blut sehr schnell weg.
Heute läuft ja das Abitur in Nordrhein-Westfalen an. Das heißt, Sie haben noch ein Jahr, bis es nächstes Jahr für Sie soweit ist. Aber wegen Corona ist ja jetzt vieles anders. Wie erleben Sie das gerade als Schüler?
Ich persönlich bin jetzt auch im Homeschooling sozusagen. Also ich gehe halt auch nicht zur Schule. Ich kriege halt Aufgaben zugeschickt. Die muss ich dann auch, oder die meisten muss ich dann auch zurückschicken. Also das ist halt eher die Erfahrung, dass man immer Aufgaben vom Lehrer bekommt und dann die halt beantworten muss. Und mein Bruder zum Beispiel, der ist gerade akut davon betroffen, denn er schreibt dieses Jahr sein Abitur.
Das ist ein großes Thema unter den Schülern gerade, ne? Wie es so läuft und ob das gerecht ist und gut ist, so wie es jetzt läuft.
Ja, viele Schüler gerade, mein Bruder hat mir erzählt, viele in seinem Jahrgang beschweren sich, dass sie zum Beispiel, die Eltern haben irgendein Unternehmen und da ist natürlich gerade Druck, weil es da ja gerade nicht so gut läuft, und dann geht dieser Druck über auf die Schüler und dann gibt es halt da ungleiche Verhältnisse, und gerade auch, wenn man zum Beispiel sich bei der Vorbereitung, gibt es ja auch große Unterschiede, und das ist halt ein großes Thema, aber die Abi-Klausuren werden ja jetzt geschrieben.
Genau, denn es ist ein bisschen verschoben worden, aber sie werden geschrieben, und natürlich trifft das nicht nur die Abiturienten, sondern auch überhaupt alle, die gerade Prüfungen machen und wo vielleicht eben wirtschaftliche Dinge im Hintergrund, eben die wirtschaftlichen Folgen auch eine große Rolle spielen. Wenn jetzt Tim Niesner nächstes Jahr Abitur macht und es wird keine 1-0 im Abitur, sondern sagen wir mal eine 1-2 oder eine 1-3, was ja auch immer noch super ist, was wollen Sie denn dann damit anfangen?
Zuallererst so, mein Ziel ist jetzt nicht irgendwie 1,0er Abitur zu machen, denn als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, musste ich mich halt entscheiden, ob ich die Zeit irgendwie ins Top-Abi stecken sollte oder mein Buch zu schreiben. Und wie man sieht, habe ich mich eher fürs Buch entschieden. Aber ich bin halt immer noch sehr gut in der Schule und ich glaube schon, dass ich da so im 1,3er bis 1,5er Bereich mein Abi schreiben werde. Aber der Grund, warum ich mich jetzt in der Schule anstrenge, ist einfach eigentlich, alle Türen offen zu halten. Denn ich bin halt weit interessierter Mensch und ich weiß nicht genau noch nicht, was ich machen möchte. Und ja, durch ein sehr gutes Abi hat man halt alle Türen offen. Und dann, wenn man sich später nochmal umentscheidet, kann man diesen Weg immer noch gehen.
Tim Niesner war das. Vielen Dank. Sein Buch Die geheimen Tricks der 1-0er-Schüler ist im MVG-Verlag erschienen zum Preis von 14,99 Euro. Prüfungen in diesen Zeiten sind, das kann man wohl so sagen, wirklich echte Prüfungen. Vieles läuft anders in der Vorbereitung oder auch bei den Terminen. In Niedersachsen etwa fallen wegen der Rückkehr zu G9 zwar viele Abi-Prüfungen an Gymnasien in diesem Jahr weg, aber die Prüfungen haben, stöhnen über die Umstände. Ein Bündnis aus Bildungsorganisationen hat deshalb jetzt die Landesregierung aufgefordert, an den allgemeinbildenden Schulen alle Prüfungen zu streichen. Bis auf das Abitur. Alexander Budde fasst zusammen.
Geschichte und Mathe zum Auftakt des Prüfungsreigens mit Abstand versteht sich und unter der Knute strenger Hygienevorschriften. Florian Reetz zweifelt grundsätzlich am Sinn von Abschlussprüfungen in diesem Schuljahr. Probleme gibt es schon genug, argumentiert der Vorsitzende des Landesschülerrates. Zumal an einigen Schulen prüfungsrelevante Inhalte erst seit der Rückkehr aus der Corona-bedingten Zwangspause behandelt würden.
Jetzt wird das durchgepeitscht, die Schüler stehen nochmal unter höherem Druck und das alles wird sich definitiv auf Abschlussklausuren auswirken.
An manchen Schulen gäbe es großartige Initiativen, die das Lernen zu Hause unterstützen, sagt Reetz. Auch viele Familien rücken zusammen. Doch Reetz sorgt sich mehr um die Abgehängten, jetzt wo Lerngruppen nicht möglich sind.
Einige Lehrer hören noch nicht mal von ihren Schülern, ob es denen gut geht, weil sich die Schüler schlichtweg nicht melden oder nicht melden können.
In Berlin fand der lautstarke Protest von Teilen der Schülerschaft, der Eltern und der Schulen Gehör. Ein Prüfungsstopp mit Ausnahme des Abiturs, stattdessen Durchschnittsnoten als Leistungsnachweis, um zumindest ein wenig Druck aus dem Kessel zu nehmen. Reetz gibt die Hoffnung nicht auf, dass die Kultusminister bundesweit noch einmal über den Sinn und Unsinn von Abschlussprüfungen nachdenken.
Wir nehmen wahr, dass es verschiedene Länder gibt, wo halt eben auch gesagt wird, dass man die Prüfungen ausfallen lassen könnte. Da sehen wir ganz einfach die Möglichkeit, dass der Kultusminister sich ans Telefon setzt und versucht, aus einem Alleingang Konsens zu machen.
Doch weit gefehlt. In der Frage sind sich selbst die vier Verbände, die hinter dem Ruf nach einem Prüfungsstopp stehen, nicht eins. Cindy Patricia Heine, Vorsitzende des Landeselternrats, merkt diplomatisch an,
dass wir kein einheitliches Meinungsbild aller Erziehungsberechtigten herstellen.
Doch mit der Verschiebung der Prüfungstermine um eine Woche sei es nicht getan, sagt Heine. Sie sieht die Chancengleichheit insbesondere für Kinder aus bildungsfernen Familien nicht gegeben. Zumindest solange die meisten Schulen bei der Digitalisierung noch im Erprobungsprozess sind und die Bildungscloud gerade erst schleppend anläuft.
Und das sehen wir vor allem für die Hauptschüler und auch für die Realschüler als ganz große Schwierigkeit an, weil dort eben häufig die Eltern nicht mit unterstützen können, aus ganz unterschiedlichen Gründen.
Nichts ist mehr, wie es war. So begründet die GEW-Landesvorsitzende Laura Poth, warum sich die Lehrergewerkschaft ebenso wie der Schulleiterverband dem Vorstoß angeschlossen hat. Zudem sei es möglich, freiwillige Prüfungen für diejenigen anzubieten, die sich verbessern wollen.
Die Schulen sind praktisch wie so ein Hochsicherheitstrakt. Eigentlich müsste doch jetzt das Wiederankommen eine Rolle spielen, sie abzuholen, das Erlebte überhaupt zu verarbeiten.
Thorsten Neumann vom Verband Niedersächsischer Lehrkräfte vertritt die Interessen der Lehrkräfte im Sekundärbereich 1, insbesondere an den Realschulen, Hauptschulen, Oberschulen und Gesamtschulen im Lande. Und Neumann widerspricht. Die Schulen seien auf den Start der Prüfungen in der kommenden Woche gut vorbereitet. Die meisten Neunt- und Zehntklässler, von denen er höre, sähen dem vergleichbar gelassen entgegen.
Prüfungen sind immer Stress. Das gehört zum Leben dazu. Sie machen irgendwann eine Ausbildung oder ein Studium oder dergleichen, da wird es immer Prüfungen geben. Und das ist einfach ein Erwachsenwerden sozusagen.
Spätestens seit Ende April sei auch die Versorgung der Prüflinge mit Lernpaketen und die Beratung durch Fachlehrkräfte nach den individuellen Bedürfnissen gewährleistet, betont auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Mit gutem Grund, sagt der SPD-Politiker, hält er am Prüfungsplan fest.
Wir haben in den Schulen einen sicheren Ort geschaffen und dann ist es meine Aufgabe, sich auch darüber Gedanken zu machen, wie kann ich auch den Schülerinnen und Schülern, die in diesem Jahr ihren Abschluss machen, etwas mit an die Hand geben, womit sie mit Stolz, mit Recht und mit Fug auch nachher sagen können, das ist genauso viel wert wie alle anderen, die vor uns Abschlüsse gemacht haben und alle anderen, die nach uns Abschlüsse gemacht haben.
Das richtige Pendeln zwischen Lockerung und gesundheitlichen Sicherheitsregelungen bei Corona, das ist natürlich nicht nur hier in Deutschland ein großes Thema, in Ländern Nordafrikas zum Beispiel, auch in Tunesien. Hier ist das öffentliche Schuljahr für hunderttausende Schülerinnen und Schüler allerdings schon vorzeitig als beendet erklärt worden, nur das Abitur soll noch gemacht werden. Online-Beschulung als Ersatz, berichtet Dunja Sadaki jetzt, ist allerdings nur ein Angebot für wenige.
Bachta Ayaris Sohn Elias ist 5 Jahre alt. Er geht in die Vorschule in der Hauptstadt Tunis, in eine französische Auslandsschule. Seit den strikten Corona-Maßnahmen sind die Schulen landesweit geschlossen. Unterricht gibt es für Elias trotzdem online. Sie haben Videokonferenzen mit der App Zoom auf Arabisch und Französisch. 2 Videos pro Woche. Sie haben auch eine Videokonferenz mit der Bibliothekarin, die ihnen Geschichten vorliest. Sie haben auch Videoschalten für außerschulische Aktivitäten wie Kochen, Yoga, Theater, Spiele und so weiter. Also gibt es immer etwas zu tun. So viel Glück und Privileg, online beschult zu werden, haben die wenigsten Tunesier in Corona-Zeiten. Die, die in Privatschulen gehen, werden teilweise mit Videounterricht und Online-Materialien versorgt. Aber nur etwa 150.000 Schulkinder landesweit gehen auf Privatschulen. 1 Million gehen auf staatliche Einrichtungen. Zwar hat Tunesiens Regierung Anfang Mai begonnen, die strenge Ausgangssperre zu lockern, Tunesiens öffentliche Schulen bleiben trotzdem alle erst einmal geschlossen, verkündete Bildungsminister Mohamed Hamdi. Die erste Maßnahme, die wir beschlossen haben, ist es, das Schuljahr zu beenden. Außer der Abiturjahrgang, der wird wieder zurückkehren, um den noch verbleibenden Rest des Programms zu absolvieren. Das wird maximal 5 Wochen dauern. Wenn alles gut läuft, dann fangen sie am 27. Mai wieder an. Zuerst die Lehrer und dann am 28. Mai die Schüler. Die Lösung für die Abiturjahrgänge: geteilte und kleinere Klassen, Abstands- und Hygieneregeln, Maskenpflicht. Lehrkräfte bezweifeln aber, dass sich Hygieneregeln einfach so einhalten lassen. Schlichtweg, weil die Mittel fehlen, Desinfektionsmittel oder ausreichende Ausweichräume, wenn die Klassen aufgeteilt werden.
Si l'allèle de la maladie est récessif, pour
rejeter
l'hypothèse.
Für die anderen Schüler hat Tunesiens staatliches Fernsehen innerhalb weniger Wochen einen neuen TV-Sender an den Start gebracht. Ein Bildungskanal, der ein wenig Abhilfe schaffen soll. Dort läuft den ganzen Tag aufgezeichneter Unterricht für verschiedene Jahrgänge. Mehr als 70% der Schulkinder weltweit sind laut den Vereinten Nationen von Schulschließungen betroffen. Das sind rund 1,3 Milliarden Kinder. Viele von ihnen leben in ärmeren Ländern, wo Regierungen und Hilfsorganisationen schon seit Jahrzehnten mit großen Anstrengungen versuchen, die Zahl der beschulten Kinder zu erhöhen. In vielen afrikanischen Staaten gibt es nun Schulangebote im Lockdown. Manche Schulkinder können Online-Angebote der Schulen wahrnehmen, Unterricht per Radio oder staatliche TV-Programme wie in Tunesien. Hält diese Schulform lange an, stehen viele vor einer Bildungskrise. Davor warnt der senegalesische Bildungsexperte Sile Gobalsi. Er ist Präsident einer Nichtregierungsorganisation, die sich für Bildungschancen für alle Schulkinder einsetzt, jenseits von Geschlecht oder Einkommen der Eltern. Es gibt eine Ungleichheit zwischen armen und reichen Familien, aber auch zwischen dem ländlichen Raum und Städten. Um diese Angebote nämlich wahrnehmen zu können, braucht man zum Beispiel ein Handy oder einen Computer oder eben auch einen Fernseher. In manchen Regionen gibt es aber Probleme mit der Internetverbindung oder sogar schlicht mit dem Zugang zu Elektrizität. Das löst also nicht das Problem. Experten befürchten, je länger Schulschließungen in afrikanischen Staaten andauern, desto weniger Schulkinder könnten nach Wiedereröffnung zurück in den Unterricht kommen. Der Grund: die finanzielle Situation vieler Eltern, die sich durch die Pandemie verschärfe. Einkommensschwache oder gar arme Familien könnten so beispielsweise ihre Kinder eher als Arbeitskräfte benötigen oder schlichtweg vor gravierendere Probleme gestellt sein, als nicht weiter im Mathestoff voranzukommen. Zum Beispiel, weil die Pandemie für Millionen von Menschen in Westafrika, so warnen Hilfsorganisationen, zu einer Hungerkrise führen könnte.
Perspektiven schaffen für junge Leute in einer armen, abgelegenen Region. Das will eine neue IT-Schule, die mit deutscher Hilfe gerade in Nordkenia entsteht, am Turkana-See. Webdesigner und Grafikerinnen sollen hier unter anderem ausgebildet werden und sie nennen sich Lernende Löwen, Englisch Learning Lions. Wohl auch, weil ein bayerischer Löwe mit zu den Initiatoren am Turkana-See gehört.
Wir stehen hier am Lake Turkana, das ist der weltgrößte Wüstensee. Er ist so groß, dass man von vielen Stellen das andere Seeufer gar nicht sehen kann. Es hat eigentlich mehr ein Gefühl, wie wenn man am Meer steht.
Prinz Ludwig von Bayern genießt diesen Ausblick oft. Der Ururenkel des letzten bayerischen Königs hat sich die einsame Gegend im Norden Kenias ausgesucht, um ein ungewöhnliches Projekt zu starten. Er baut eine Schule für angehende IT-Spezialisten. Schon bald sollen sich ein paar hundert Studierende auf dem Campus tummeln.
Dort lernt man alles, zwischen einer Internetseite machen bis zu einem Fotoshoot, einen kleinen Film, ein 3D-Objekt bauen, ein Computerspiel programmieren.
Ein Silicon Valley mitten im Nirgendwo. Die Unterrichtsräume werden noch gebaut. Das Projekt soll insgesamt etwa 3 bis 4 Millionen Euro kosten. Mitfinanziert von der Bayerischen Staatskanzlei, aber vor allem mit Geld aus einer Familienstiftung. Prinz Ludwig von Bayern will jungen Leuten eine Perspektive geben, die sonst in der abgelegenen Region kaum Arbeit finden.
Deswegen ist das Allerwichtigste, dass man für die Zeit nach der Schule realistische Chancen schafft. Es muss die Karriereoptionen geben, die es für Menschen in der entwickelten Welt auch gibt.
Dass sein Modell funktionieren kann, hat Ludwig von Bayern schon bewiesen. Die IT-Schule gibt es im Kleinen in Lotwa, dem größten Ort in der Turkana-Region. Hier werden seit ein paar Jahren künftige Webdesignerinnen, Grafiker und Animateure ausgebildet. Learning Lions, lernende Löwen nennen sie sich. Am jüngsten Projekt arbeiten rund ein Dutzend Studierende konzentriert in einem Raum. Alle haben genau definierte Aufgaben. Herauskommen soll ein animiertes Video, das über die Gefahren von zu viel Handykonsum aufklärt. Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit hat es in Auftrag gegeben.
Es ist die Geschichte eines Babys, dessen Mutter süchtig nach ihrem Smartphone ist. Und unglücklicherweise stirbt es am Ende.
Paul Omondi ist der Chefdesigner. Er bringt die Figuren, die sich andere ausgedacht haben, zum Leben. Pauls Weg zu den Learning Lions ist ähnlich wie der vieler Studierender hier. Er interessierte sich sehr für die Arbeit am Computer, hatte aber noch wenig Erfahrung damit.
An der Oberschule war es ein bisschen schwierig. Die meisten Schulen hier haben keine Computerkurse. Wir hatten immerhin einen Lehrer, der sich auskannte. Aber das war's. Als ich dann zu Learning Lions kam, konnte ich alles ausprobieren, was ich wollte.
Diese Chancen zu bekommen, ist für junge Frauen noch wichtiger als für Männer. Sie werden sonst oft früh verheiratet. Doch wer bei den Learning Lions ist, hat so wie Mercy Vamboy andere Pläne.
Ich möchte einen Abschluss in 3D-Animation machen. Außerdem möchte ich Freelancerin sein und mit meinem Laptop von zu Hause aus meine Geschäfte machen.
Prinz Ludwig von Bayern hofft, dass an der neuen Schule am Turkanasee künftig noch sehr viel mehr junge Frauen und Männer lernen werden. Und wenn es hier klappt, mitten im Nirgendwo, warum dann nicht auch an anderen Orten?
Sollte das Ganze gut funktionieren als Modell? Wer weiß, vielleicht können wir es auch noch an anderen Stellen in Afrika verwirklichen, wo es genauso schwierig ist wie hier in Turkana.